Essen, Trinken, Reden, heute mit einem besonderen Gast. Alamande Belfort hat mich besucht in meinem Reich. Ich freue mich, dass du hier bist. Hallo.
Hallo, hi.
Du hast mir die Sonne gebracht. Noch war der Nebel da und kaum bist du da, scheint die Sonne. Was ich machst du? Das ist Gott toll.
Ja, es ist viel Mühe, aber ja, das schaffe ich schon.
Das ist sehr nett. Vielen Dank für alle Zuhörer, die dich vielleicht jetzt so nicht am Schirm haben, die dich schon länger nicht mehr gesehen haben. Vielleicht einen kurzen Lebenslauf, wenn ich kurz dich vorstellen darf. Du bist ein doch sehr bekannter Tänzer und Choreograf. Man hat dich schon des Öfteren bewundern dürfen im Fernsehen. Auch als Model natürlich, ja. Du bist aber geboren in Holland, bist dann in die Karibik, hast dort, glaube ich, bist dort groß geworden, hast dort auch das Tanzen gelernt, bist auch dann zurückgekommen, irgendwann, ich glaube, so 1997 dann nach Wien, warst da auch Jurymitglied bei einer sehr bekannten TV-Serie Austria's Next Topmodel, glaube ich, gell, und auch Catwalk-Trainer. Du bist auch Ehemann und Vater von 3 erwachsenen Töchtern.
Genau.
Spannend, was du da alles zu bieten hast, ja. Also ein bewegtes Leben, viel gereist und jetzt hier in Wien festsitzend oder wirst du irgendwann wieder mal woanders hinreisen? Wie ist so dein Plan?
Ich liebe Wien. So, das bedeutet, im Moment habe ich keinen Plan, irgendwo anders hinzugehen. Ich meine, wir fliegen schon viel nach Brasilien, Curaçao, Holland, besuchen wir schon oft. Aber meine Heimat, mein Leben, mein Liebe ist jetzt einfach Wien, Österreich. Und für mich gibt es im Moment nichts Schöneres wie Österreich. Obwohl ich es mich nie geglaubt hätte. Ich hätte noch nie von Österreich gehört. In Holland sagen wir Österreich.
Aha.
So habe ich gedacht, Österreich, was für Gutes gibt es da? Aber es ist schön, ich liebe es. Und
das ist gut, das ist schön, dass du uns erhalten bleibst. Ich möchte ein bisschen in deine Vergangenheit zurückgehen, wobei vielleicht ist es ja auch noch Gegenwart, du warst eben auch Model. Wenn wir da kurz zurückblicken wollen, Model, jetzt wenn man solche, ja, im Fernsehen solche Formate beobachtet, dann wirkt das zwar sehr interessant und natürlich auch plakativ teilweise, aber war es tatsächlich auch für dich lustig und locker und auch lukrativ? Oder war es eher belastend und mühsam und hat man da schon Druck? Wie war das?
Für mich war immer lustig. Ich habe so eine, mein Motto im Leben ist immer glücklich zu sein. So, das bedeutet, du die Sachen, die mich glücklich machen. Und darum, dass das Leben als Model, ich bin einfach da reingerutscht, weil ich eher angefangen habe als Choreografen. Ich habe eigentlich die Modelshows habe ich immer choreografiert und ich wollte nie Model sein, weil ich habe gedacht, okay, vielleicht bin ich nicht schön genug dafür oder man sollte ja neben Adonis stehen können und Herkules und ja, blaue Augen haben.
Aber das kannst du ja, weil du bist ja ein Adonis.
Ja, aber jeder hat so ein bisschen so einen Gedanke von, nein, ich bin nicht schön genug. Oder ich glaube, jeder Model oder echter Model hat so hat das Gefühl, nein, ich bin nicht schön genug. Mhm. Ich bin es nicht. Mhm. Und das Gefühl hatte ich auch so. Das bedeutet einfach das Choreografieren. Und dann bin ich langsam automatisch bin ich reingerollt. Ich bin mit einem Model mitgegangen auf ein Casting. So heißt es, wo dann hunderte Models hingehen, um ausgesucht zu werden für einen Job. Und es war eine Fernsehwerbung in Holland, war das. Und ich war dann, ich war damals schon 19, 20 und dann waren wir die Letzten und dann, ja, dann haben sie mich ausgewählt, obwohl ich nie gedacht habe, dass sie mich auswählen würde. Ich habe gedacht, nein, das kann ich nicht, ich bin mit jemand anders gekommen und der Job gehört ihm und was nehme ich ihm das da weg? Und ja, dann haben es 2-3 Tage gedauert, bevor ich ja gesagt habe, der hat mich angerufen, Agentur, ich möchte dich haben.
Wahnsinn, und, ja, du warst einfach begehrt, ja.
Ja.
Du hast gut gepasst. Was war das für ein Werbefilm?
Das war ein Werbefilm, in Holland war das. Und es ist um mein Gesicht gegangen, dass ich eine Botschaft rüberbringe eigentlich.
Okay.
Und
also nicht der ganze Körper, sondern es war nur das Gesicht.
Es war eigentlich nur mein Gesicht, dass man mein Gesicht sieht und ich sage etwas.
Okay, und du weißt nicht mehr was, oder kannst du dich erinnern?
Nein, ich glaube, es war vor Batterien oder so, etwas, ja.
Kann man das noch finden auf YouTube?
Das weiß ich nicht.
Das sollten wir dann mal vielleicht probieren. Ja. Aber es ist ja oft so, wenn man etwas sehr locker angeht, dann wird es meistens mit Erfolg gekrönt.
Genau.
Ja. Du warst dann eben auch Jurymitglied oder Jurorenmitglied, wie sagt man das richtig?
Juror.
Juror warst du. Und hast es dann eigentlich auch aus dieser Perspektive nehmen können, nämlich deinen Job. Du warst selber Model, hast das Business gelebt, ja, weißt, wie das ist. Und dann plötzlich bist du der, der das bewerten muss, hast aber Empathie mit den Models, die da über den Laufsteg gehen. Wie war das für dich? War das
ganz viel, zu viel. Es war nicht anstrengend, es war für mich echt. Und ich mag es, wenn ich in einer Rolle schlüpfe und ich kann mich selbst sein. Und du musst dich vorstellen, ich war erst Choreografen, so das bedeutet, ich habe die Shows gemacht, ich weiß, ich kann mich ungefähr vorstellen, was möchte ich sehen auf der Bühne. Und dann war ich als Model dann tätig, das bedeutet, ich tue genau das, was ein Choreografen macht oder haben will, oder manchmal choreografiere ich das selber auch und gehe. So, ich habe gewusst, wie das ist, ich habe gewusst, wann wir irgendwo hinfliegen oder in ein Hotel oder in ein Zimmer bleiben, wie es sich anfühlt, was man durchmacht. Das ganze Modelleben habe ich so mitgemacht und dann bin ich Jury. Mhm. Und ich habe gewusst, von okay, die Leute, die mitmachen hier an diesem Programm, werden über Nacht, werden sie bekannt, berühmt oder bekommen diesen Fame oder diesen Promi-Status. Und ich habe gedacht, okay, ich möchte dann trotzdem, dass sie kämpfen und dass sie wirklich gut sind, weil warum sollten sie in 3-4 Wochen jetzt super bekannt werden und haben einfach dieses Stadium, die einen echten Model durchmacht, überhaupt nicht durchlaufen, aber haben diesen Fame. So, ich war auch super kritisch, liebevoll streng und habe ganz genau geschaut, würden sie das schaffen? Würden sie das auch schaffen?
Würden sie das auch aushalten wahrscheinlich,
genau,
oder?
Ja. Wenn sie echte Models gewesen wären, hätte sie das geschafft? So, das war eigentlich so mein Kriterium.
Ja.
So, es war für mich echt und ich habe mitgebebt und
ja. Aber es ist auch durchgekommen teilweise, dass die Mädchen großen Stress hatten mit dem, also natürlich mit der Konkurrenz und auch mit der Optik und sie sind vielleicht doch nicht so dünn und vielleicht haben sie zu viel gegessen. War das ein Thema? Hast du das mitbekommen? Ist es so, dass die Mädchen da untereinander hysterisch sich austauschen oder war es eher ganz gesittet und ruhig?
Ja, nach einer Weile, ja. Ich meine, dafür gibt es ein Fernsehen und Fernsehen ist auch Unterhaltung. So, das bedeutet, teils ist es natürlich stimmt, wie das echte Leben ist und teils ist natürlich auch Unterhaltung. Und die Redaktion, das bedeutet, ein Programm, diejenigen, die das konzeptualisieren, um so zu sagen, das Konzept machen, die sorgen dafür, dass auch ein bisschen Unterhaltung ist für die Zuschauer. So, nicht alles ist natürlich echt, weil das können wir nicht natürlich in so einem kurzen Programm bauen, aber natürlich,
der Zickenterror ist teilweise gespielt, aber das Thema Magersucht, was du ansprechen wolltest gerade, ist dann schon real.
Ist real, weil man möchte natürlich gewinnen und fängt vielleicht in 3-4 Wochen an, zum Beispiel nicht zu essen oder auf die Ernährung zu schauen.
Ja.
So, sag mal so, im echten Leben ist ein Magersucht, spielt ein Magersucht wirklich, ist ein Magersucht viel mehr präsent als im Fernsehen bei diesen Programmen.
Ja,
weil es ist eine harte Welt. Die Modelwelt ist eine harte Welt.
Das ist, ist es bei den Frauen härter als bei den Männern, würdest du das so meinen? Oder ist es gleich?
Es ist bei den Frauen härter, würde ich sagen. Mhm. Die Frauen werden natürlich besser bezahlt.
Mhm. Interessant, das ist ein Job, wo Frauen mehr Geld bekommen. Das ist ja großartig. Ja. Wobei, unter welchen Bedingungen natürlich. Ja. Muss man teilweise schon auch sagen, dass sie es nicht leicht, also dann wirklich auch nicht leicht haben. Also man muss schon auch damit umgehen können.
Nicht leicht, aber wenn du den Top geschafft hast, dann.
Ja. Aber wie viele schaffen es ganz nach oben und wie viele laufen in der breiten Masse auch mit und leiden dann, ja?
Und leiden, genau. Mhm. Ich meine, sag mal so, diejenigen, die schaffen, super, die haben es geschafft. Diejenigen, die natürlich immer probieren und das als Traum haben, einmal ein Model zu werden, vergiss es, die werden ausgebeutet, weil man wird alles machen, um da oben zu kommen und das ist eigentlich schade. Man verliert fast die eigenen Werte und das ist es wichtig, dass man etwas hat, einen Glauben oder Eltern zu Hause, die sie unterstützen können oder einen Freund oder einen Partner oder dass man einfach durch das Ganze kommt.
Ja, die Gesellschaft hat sich schon ein bisschen noch mehr in die Richtung Oberflächlichkeit entwickelt und da ist halt dieses Model-Dasein und auch gewisse Formate im deutschen Fernsehen, die schüren natürlich auch diesen Wunsch, da dabei sein zu können und so weiter. Also es geht schon in Richtung, wie schaue ich aus, immer dünner, immer besser, ich möchte auch Model sein und dieses Posting, das man teilweise in Social Media selbst schon macht, das geht ja auch in die Richtung. Jede junge Frau, jedes junge Mädchen postet sich selbst mit Selfies und was auch immer. Das ist ja ein extremer Trend, ja.
Es ist ein super.
Also das ist schon enorm, was sich da entwickelt hat, ja.
Stimmt. Und natürlich bei den Selfies und das alles, natürlich dem Posing kann man natürlich vieles, man verwendet immer diesen Filter. Das bedeutet, vieles, was man sieht, stimmt nicht. Man will immer das Beste von sich zeigen, wo ich sage, okay, das ist natürlich schade, aber es geht nicht anders.
Ja.
Jeder will sich immer von besten Seite zeigen, aber es gibt viel mehr. Man sieht nur den Tip of the Iceberg. Das ist, was man sieht, wenn man ein Foto sieht. Und alles da unten sieht man nicht. Ich meine, ob sie traurig sind, Verluste oder welche Schwäche sie durchmachen, vielleicht sind sie depressiv oder das sieht man alles nicht. Man sieht nur Tip of the
Einen
Iceberg,
Moment
einen
sozusagen, einen
Moment,
Moment,
genau.
einen Augenblick. Das ist ein
Und das
Augenblick,
beste
ja.
Augenblick sieht
Ja.
man.
Und der wird dann noch mit Filtern nochmal
Genau.
optimiert, ja. Das ist leider so. MeToo-Debatte, es liegt zwar schon ein bisschen zurück, aber es liegt hier ja auch ein bisschen so auf der Hand bei diesem Thema. Bei Models, bei weiblichen ist es wahrscheinlich häufiger der Fall als bei männlichen Models. Bist du dem einmal ausgeliefert gewesen, dieser sexuellen Belästigung?
Ich glaube, sexuelle Belästigung, das ist auf jeder Ebene, das findet auf jeder Ebene statt. Und natürlich, ich meine,
Jetzt konkret in deinem Model-Business damals, als du Model warst, hast du solche Erlebnisse auch gehabt, wie manche weibliche Models?
störende Happenings, ich sage so, störende Happenings, natürlich, Sexualität ist etwas, ja, ist etwas schwierig, ich sag mal so. Wann wir genau gewusst haben, wie wir darauf reagieren. Wenn jemand sagt, hey, ich möchte gern dir eine Beziehung oder etwas in die Richtung und wir sagen nein oder wir lernen auch nein zu sagen, dann wäre das okay. Ich habe mit Mädels zu tun, mit Jungs zu tun, ich habe mit Homosexuellen hab ich zu tun. So das bedeutet, man wird belästigt, weil es gibt immer diesen Anziehung. Das bedeutet, ich möchte etwas mit der Person haben. Und viele Leute sehen das auch so schnell als sexuelle Belästigung. Und ich glaube, ich habe immer so ein Gefühl gehabt, so von, okay, also ich bin mir etwas wert und wenn ich irgendwo reinkomme, dann gehe ich groß und gerade rein. So, ich habe auch schnell gesagt, nein. Ab und zu war natürlich auch die Belästigung da, dass ich wirklich probiert habe und mich gehalten
Ja,
und das alles.
also
Und
das
dann
schon, diese Erfahrung hast du
habe ich
gemacht,
schon
ja.
schreien müssen, von, hey, guys, stop it. Also von, hör jetzt auf.
Aber du warst stark genug, dich dagegen zu
Zu
wehren.
wehren, genau.
Ja.
Genau. So, aber ich kann mich vorstellen, wenn jemand in einer stärkeren Position ist, dass es häufiger passiert
Vor allem, wenn der Wunsch so groß ist, dass ich das unbedingt werden will und der verspricht mir jetzt, was auch immer, ja, dann ist die Gefahr halt schon da. Aber da warst du stark genug und du hast selbst so viel Erfolg gehabt, dass das nicht
Ich habe
auch
es nicht
zum Glück nicht
gebraucht.
gebraucht
Nein,
wurde,
ich
ja.
habe, ich sag so, ich hab meinen Glauben, wo ich immer gedacht habe, von okay, ich hab Gott über alles.
Ja.
Ich brauche das alles nicht. Was ich nicht habe, das brauche ich nicht. Und was ich habe, da bin ich dankbar
Ja,
eigentlich
ja.
für das, was ich habe. Meine Jobs, die ich bekommen habe, ist einfach, niemand hat mich etwas vorködern können von hey, wir machen dich groß oder wir machen dich ein Star oder etwas in die Richtung. Nein, das brauche ich nicht.
Nein, weil du
Ich habe
weißt, was du
Gott,
kannst und
genau.
was du schaffst.
Ich weiß, was ich kann. Ich weiß, wie ich habe. Ich weiß, wo mein Vertrauen liegt. Und habe das nie gebraucht, nein.
Ja. Du bist ein sehr gläubiger Mensch, kann man das so sagen? Du glaubst schon?
Ich bin sehr glaub, ich bin einfach
Ja, man glaubt viel, gell? Aber glaubst du
gläubig.
an Gott? Das war so schön, wie wir jetzt begonnen haben zu essen. Wir haben schon gegessen und wir sind mittendrin. Und da hast du ein Gebet gedacht. Gesprochen hast du es nicht, oder hast du es gesprochen?
Ich
Ich war
habe
noch in
es
der
ganz
Küche,
leise
ganz leise,
gesprochen und
genau.
gedacht.
Das ist schön, ja. Das machst du immer vorm Essen.
Ich mache es sehr oft.
Ja.
Einfach aus Dankbarkeit und vor allem, wenn ich bei Leuten bin, dann ist es eigentlich auch aus Dankbarkeit und dass Gott das Haus segnet und die
Ja.
Familie segnet und schützt und
Das ist
ja, das
schön.
ist einfach Freude
Ja, das
im
finde ich.
Haus und
War sehr
ja.
nett, ja. Habe ich sehr schön gefunden. Jetzt bleiben wir gleich beim Essen. Du hast wirklich, ich darf dein Alter hier nennen, darf ich sagen, wie alt du bist? Natürlich, ja. Du bist 48, aber du schaust so viel jünger aus, es ist ganz arg. Wirklich, das muss ich jetzt hier unbedingt loswerden. Und bestimmt gute Gene, aber auch natürlich dein tolles Fitnessprogramm. Ist es so, dass du jetzt schon in ein Alter kommst, wo du auch ein bisschen besser auf die Ernährung achten musst, oder kannst du nach wie vor essen, was du möchtest, oder hast du das eh nie gemacht?
Ich habe es nie gemacht. Ich war nicht so eine Person, die isst, was er will oder so. Hey! Ich habe immer probiert, gesunde Sachen zu essen, aber natürlich, es gibt Momente, ob dass ich nach einem Snickers greife oder Chips, ein ganzer Packel Chips oder einen ganzen Packel, wie sagen wir das, da gibt es ja diese Butterkekse. Auf einmal esse, ja, das gibt es auch. Aber dafür probiere ich einfach meinen Körper in Balance, einfach viel zu sporten, viel zu schwitzen und was wichtig ist, glaube ich, glücklich zu sein, keine Sorgen zu machen über das Leben. Und natürlich, ich arbeite hart an Dingen, ich bin ein Visionär, ich setze mich Ziele, aber der Weg ist auch das Ziel. Ich genieße das, was ich mache, zu meinem Ziel. Und darum sage ich, die Ernährung ist für mich wichtig. Ich sorge dafür, dass ich nicht alles esse und gesund esse und ab und zu my body craves. Das bedeutet, ich verlange ab und zu nach Gemüse oder so. So, ja.
Nur ab und zu nach Gemüse?
Ab und zu nach Gemüse. Vor allem, wenn ich Gesicht gegessen habe. Ja, öfter, natürlich. Aber ja. Ich esse öfter Gemüse.
Ja. Und seltener Schokolade.
Ja, seltener Schokolade.
Hast du nicht solche Tage, so, wo du dir einfach denkst, so, und jetzt fahre ich zu Mackey und hole mir ein Big Mac Menü und dann hole ich mir noch die Schokolade und sowas? Das kennst du gar nicht.
Nein. Wenn ich zu McDonald's gehe, dann esse ich nur Pommes frites, leider.
Wirklich?
Keine McChicken, keine Hamburger, keine Big Mac.
Weil es dir nicht schmeckt, weil es für dich ungesund erscheint oder weil dir die Zubereitungsart oder was auch immer nicht zusagt.
Ja, eigentlich, Entschuldigung für McDonald's, aber ich...
Ist egal, Fast Food jeglicher Form, in dieser Form.
Ja, Fast Food, mein Körper spürt das, aber es, ja, arisiert, nauseous. Ich werde
möchtest du das? Ja, du verträgst
es nicht. Nach einer Weile, nein, ich verträge das nicht. Ein Hamburger, ich verträge das einfach nicht. Ja, ich esse lieber einen guten Burger.
Selbstgemacht.
Einen Fleischburger, einen... Ja. Selbstgemachter Fleischburger, als dass ich bei McDonald's nach einer Weile, ich meine nach dem Essen, und dann habe ich gesagt, okay, weißt du was, soll ich dorthin gehen? Pommes frites.
Aber jetzt hast du drei Töchter, die sind ja schon erwachsen, aber die waren ja auch mal kleiner. Gab es da mal einen Ausflug zu McDonald's nach einem Kino, oder war das dann auch gar kein Thema?
Es gab öfter einen Reise nach McDonald's, aber also, es war nicht, dass wir so... Meine Frau hat öfter gekocht, so, sie kocht auch sehr gut. Sie liebt auch zu kochen, hat verschiedene Kochkurse gemacht, 5-Elemente-Kurse.
Okay, spannend, ja.
So, ja, sie liebt es zu kochen. So, ja, ab und zu waren wir bei McDonald's oder irgendwo hin, aber
meine Kinder, die wissen auch... Also es wurde nicht verboten?
Nein,
es war nicht dieses... Nein.
Nein, verboten überhaupt nicht.
War der Wunsch überhaupt da von euren Töchtern, das auch zu erleben, wie ihre Freunde zum Beispiel, dass sie sowas essen wollten?
Ja, schon, oder? Ja, das habe ich auch gemacht.
War normal.
Einfach normal. Wir sind normal an McDonald's gegangen. Ich verbiete gar nichts. Aber wir sorgen auch dafür, dass wir gesunde, leckere, gesunde Essen auf dem Tisch haben.
Genau.
Und ja.
Also sie wurden daheim gut versorgt oder waren sie in der Schule, in der Mittagsbetreuung, oder deine Frau hat immer gekocht
zu Hause? Damals, früher habe ich viel mehr gekocht. Aber Ionara, das ist meine Frau, sie kocht fast jeden Tag. Es gibt keinen Tag, dass sie nicht kocht. Und das mit unseren Kindern, ich meine, ich bin schon 23 Jahre verheiratet, schon 23 Jahre fast. Am Anfang habe ich gekocht auch, wir haben abwechselnd gekocht. Und dann hat sie angefangen, einfach jeden Tag zu kochen. Und ja.
Das ist sehr praktisch, oder?
Ja, sehr praktisch.
Und auch für die Kinder,
ich liebe Sachen, es ist gesund. Es
richtig,
ist,
ja. Die Kinder haben das ein bisschen übernommen, die Töchter.
Ja,
die kochen übernommen. Auch.
Die kochen auch.
Sehr gut.
Ja.
Und gibt es da bei deinen Töchtern besondere Ernährungsformen? Ist eine vegetarisch oder sogar vegan? Oder essen alle alles?
Ja. Es gab Momente, dass sie erst vegetarisch waren. Jetzt sind sie noch vegetarisch. Vegetarisch und dann vegan. Und dann wieder vegetarisch.
Es wechselt.
Eine ist laktoseintolerant.
Ah, okay.
Und so, es ist ziemlich viel. Und aber ihr Narrativ, sie hat Rücksicht,
ja,
aber
ja.
Das alles jetzt im Griff und es, mhm,
es funktioniert immer gut.
Ja, super. Funktioniert gut.
Ja, sehr gut.
Es gab nie Probleme oder so, oder das schmeckt mir nicht. Oder,
mhm. Ja, das ist toll. Ihr seid ja beide Models gewesen, auch deine Frau war oder ist noch Model und topfit. Jetzt hat man drei Töchter gemeinsam. Mhm. Und was macht das denn mit den Töchtern, wenn die wissen, dass ihre Eltern so modeltechnisch unterwegs waren? Haben die auch in die Richtung Ambitionen gehabt oder haben sie noch? Oder lehnen die das grundsätzlich ab? Haben sie da eine ganz andere Meinung dazu?
Das weiß ich nicht, ob sie überhaupt Models werden wollen oder so. Aber ein Großteil, was sie mitgemacht haben, ist einfach ein Event.
Mhm.
So, ich bin auch in der Eventbranche tätig, so das Organisieren von Events. Und da habe ich vieles mitgemacht. Da habe ich sie immer mitgenommen, wie ich Sachen gestalte, erst das Konzept einfach mache. Sie haben immer gesehen zu Hause, okay, das Konzept wird gemacht, eine Idee wird aufgebaut, dann ist ein Team, die daran arbeitet und dann gebe ich sie um Location und wird aufgebaut und es findet etwas statt.
Genau.
Ja. Genau. So, eher das habe sie mitbekommen, aber jeder geht seinen eigenen Weg.
Mhm.
Weg. Eine ist jetzt Lehrerin, die andere, die arbeitet mit uns, sagen wir so, für Big Smile Club und tanzt und choreografiert. Sie ist eine super Tänzerin auch, super Choreografin und die Jungs, die studiert Soziologie und ist sehr fleißig mit alles, was sie tut und mag. So,
ja.
So also, Model eher, nein.
Nicht Model so nicht, aber tanzen. Tanzen liegt allen im Blut scheinbar.
Allen tanzen gerne, aber nur eine
hat so richtig,
wirklich angefangen richtig zu
Talent,
unterrichten. Ja.
Du kannst ja fast dankbar sein, dass deine Töchter schon so groß sind, denn in dieser Zeit, in der wir gerade sind, mit diesen Social Medias, ist das schon ziemlich anstrengend, auch teilweise für die Jugend, diese ganzen Influencer, die man da so sieht, was sie alles posten und werben und so weiter. Wenn deine Töchter jetzt noch so jung wären, dass sie auch in diesem Konsumverhalten eintauchen würden mit diesen ganzen Geschichten, was würdest du da tun? Wie könntest du oder was hättest du dazu für eine Meinung und würde dich das stören, wenn sie da auch solche Influencers folgen oder was auch immer da alles angeboten wird?
Stören? Nein. Ich bin ein liebevoller, strikter Vater, sag mal so. Aber ich lasse viel Freiheit für Kinder oder für meine Kinder, sich zu entwickeln, in welche Richtung nun auch. Natürlich probiert man sich zu steuern und sagen von hey, bitte das nicht oder im Balance. Alles, was du machst, probiere es im Balance zu halten. So das mit den Influencers. Ich meine, in der jetzigen Zeit, ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren würde, aber einer hat zum Beispiel, die älteste Tochter hat zum Beispiel 7300 Followers auf ihren Instagram. Macht viel mit, wie heißt es nochmals? Ich darf es nicht vergessen. Japanischen, nicht Manga, aber...
Oje, wenn sie das jetzt hört, gibt's so, hängt da aus, eben schief. Vielleicht fällt es dir noch ein, wir können nachher nochmal drauf zurückkommen.
Genau. Und, aber sie macht gut, sie macht Perücke und das alles in Instagram.
Ja, okay, das heißt, sie macht solche Fotos, solche Aufnahmen und postet das dann.
Ja, postet, aber daneben macht sie auch Perücken.
Okay.
Perücken für diesen...
Also für diesen speziellen Stil, ich weiß, was du meinst. Heißt das nicht im Manga? Heißt das nicht?
Aber es gibt noch ein anderes Wort dafür.
Aha, nein.
Diesen Messen, diesen... schade.
Wir können dann googeln, wir können dann nachschauen.
Sollten
wir
googeln. Ich habe nur einen Blackout, das ist
ja, aber sonst... Ja, vielleicht kommt es dann, wenn wir weiter sprechen, kommt es dann irgendwann. Also das heißt, du würdest einfach mit Balance, wie man es vernünftig regelt, als Elternteil sollte man einfach da mit Vernunft und Balance an die Sache herangehen. Aber ist halt nicht so einfach, weil Smartphones kann man überall mitnehmen, auch ins Zimmer rauf kann man nicht immer alles kontrollieren. Ist schon eine schwierige Zeit für Eltern jetzt mit Kindern im Teenageralter. Das ist schon
früher haben meine Kinder gefragt, ob sie Fernsehen schauen dürfen.
Ja.
Ich meine, es war nicht so, ich gehe zum Fernsehen und ich schalte das an. Es wird eingeschaltet. Nein, überhaupt nicht. Sie kommen so uns und fragen, hey, dürfen wir Fernsehen schauen? Und dann können sie das einschalten. Aber es war nicht von, oh nein, oder nein, die haben gewusst, das frage ich. Wenn ich hätte das genauso gemacht, wenn sie ein iPad oder ein Handy oder den Computer verwenden möchten, darf ich
auch das Handy iPad
oder den, iPad
verwenden. Das nehmen Sie ja mit ins Zimmer. Das heißt, da kann man nicht immer reglementieren. Das ist ganz schwierig, weil der Fernseher steht normalerweise in einem Raum, wo alle dazukommen. Da kann man dann schon einmal entscheiden, ja, das geht oder nein, das geht nicht. Aber das Handy, was dann jeder bei sich hat, ist dann schon schwieriger. Findest du nicht?
Ich sag's so,
ich glaube auch, dass du recht hast mit der Erziehungsmethode natürlich, weil wenn man da konsequent ist, kann man es da auch sein. Aber ja, letzten Endes ist es doch ein bisschen
schwieriger. Ich glaube, viele Eltern haben einfach Angst, wirklich Eltern zu sein und streng und das strikt zu sein. Mhm. Wir haben so Angst, dass die Kinder uns, nein, die wären dankbar sein. Ich sehe, wie meine Kinder einfach, die sind 27, 22 und 21, wie dankbar sie sind, dass ich liebevoll und strikt war und nicht einfach alles zugelassen habe.
Du hast ihnen Grenzen vorgegeben und darum hat das
gut funktioniert. Deutliche Grenzen vorgegeben, genau. Und nicht von ja, nein, nein. Mhm. Ja ist ja und nein ist nein.
Ja.
Und die haben gewusst, bei mir ist es eine Antwort, kommt so eine Stunde später, ist es die gleiche Antwort.
Mhm. War deine Frau auch so konsequent oder warst du da mehr der sehr konsequente, strengere und deine Frau mehr die...
Ich war der konsequent, der strengere und ich habe immer meine Frau unterstützt. Das bedeutet, wenn sie Nein gesagt hat, dann habe ich zugehört, hat sie Nein gesagt, dann ist es ein Nein. Ich sage, okay, was hat Mama gesagt?
Mhm. Ja, das ist wichtig, ja, das wäre ganz schwierig.
Und natürlich, wenn sie sagen, es gibt einen Grund, das und das und das, weil das und das, das, dann, dann kann ich ändern. Es ist nicht, dass ich, aber ich lasse mich nicht um den Finger drehen, wickeln oder so, nein, überhaupt nicht. Und ich weiß, was ich damals. Ich glaube, als Eltern weiß man, was gut ist. Mhm. Weil man liebevolle Eltern ist, die sich auch, sagt man, informiert über bestimmte Sachen, dann weiß man, was gut ist. Mhm. Und dann sagt man auch zu einem Kind, nein.
Ja, na, man spürt auch eigentlich, was gut ist. Nur manchmal sind Eltern halt auch müde und erschöpft und dann weiß man zwar, was gut ist, aber ist trotzdem inkonsequent. Das kommt leider auch vor.
Ja, aber da habe ich so viel in die Zukunft geschaut und so viel gedacht von, okay, es geht um die Zukunft. Ich möchte jetzt nicht müde sein und nachlassen und. Ich möchte, dass sie das auch beherrschen, dass sie ihre Kids auch wieder erziehen können. Mhm. Weil wenn ich da einen Fehler mache, was kann ich sie mitgeben? Ja. Ich gebe sie mit, wie sie die nächste Generation auch wieder erziehen können.
Aber deine sehr positive Einstellung und auch deine sehr positive Erziehungsmethodik liegt vielleicht auch in deiner Kindheit begraben. Du bist also ihr seid fünf Geschwister, also deine Mutter hat fünf Kinder zur Welt gebracht und da war schon auch wichtig, konsequent zu sein. Bei fünf Kindern muss man schon auch versuchen, ein Reglement zu treffen, oder? Vielleicht hast du da auch vieles Gutes mitbekommen.
Meine Mama war sehr, ziemlich streng, aber auch super liebevoll.
Genau.
Sie hat uns so viele Werte mitgegeben und ich meine, in so einer Gesellschaft so wie diese, ich meine, ich bin in Holland geboren, habe auf Curaçao, eine Insel in der Karibik gewohnt und dann wieder nach Holland und jetzt Wien. Aber wir haben viel mit Diskrimination zu tun gehabt. Ich bin in Holland geboren, so das bedeutet, meine Mutter hat mich sehr viel Wertschätzung mitgegeben. Mhm. Und sie hat immer gesagt, ihr, die waren damals drei und dann sind die zwei kleineren gekommen, ihr seid meine Prinzen. Mhm. Und das hat sie oft gesagt, obwohl sie streng war zu uns, sie liebt uns und ihr seid meine Prinzen. Mhm. Was die Leute da draußen auch sagen, ihr seid meine Prinzen und das ist einfach so
sehr ermutigend wertvoll,
und wertvoll und erstarkt.
Ja.
Und das bedeutet, was die Leute auch gesagt haben über wie dunkel und schwarz und wie auch sind, wir sind Prinzen. Mhm. Weil meine Mama hat das gesagt.
Ja.
Und das haben wir mitgetragen, das überall hin. Mit Stolz sind wir gestanden, zu dritt, und haben einfach angenommen, was die Leute so geschrien haben oder gesagt haben. Wir waren ziemlich in einem Elite-Tennis-Club und Elite-das. Weil man natürlich viel mehr hellhäutige Leute hat oder Holländer als Mitglieder hat. Und Kinder sind Kinder und Kinder, die ärgern und die probieren etwas und die nehmen mit irgendwo hin, was sie zu Hause gehört haben. Und das ist einfach so. Ja. Aber meine Mutter hat dafür gesorgt, dass wir ein Backpack hatten, einen Rucksack voll mit Verteidigungstechniken.
Toll,
Und das ist einfach wichtig. Einfach,
sie ist hinter euch gestanden, wie der Fels in der Brandung.
Das genau.
Aber das ist das, was die Mütter sollen.
Und das, was ich gespürt habe zu Hause, einfach diese Umarmungen und einfach so wissen, dass sie da ist.
Immer, egal was ist, die Mutter steht hinter einem.
Und sie hat sich getraut, wenn etwas in der Schule ist, sie traut, sie kommt und sie redet. Und sie steht vor uns da.
Ja, ja.
Und sie möchte wissen, ob es gerecht ist, was dort passiert. Mhm. Wenn wir eine Strafe bekommen oder nicht, sie kommt und schaut, war das gerecht? Mhm. dass ihre Kinder den Straf bekommen haben oder dass sie zum Direktor mussten oder
nenn
es.
Du hast das vorhin ein bisschen so anklingen lassen. War das noch in oder ist das noch in Holland so oder auch egal wo, dass die Farbe ein Thema ist? Ist man dem Rassismus tatsächlich noch ausgesetzt?
Es ist überall in der Welt noch so.
Ja. Auch in Wien? Also
in Wien ist es auch so.
Weil in Holland ist es ja so, dass die Bevölkerung sehr gut durchmischt ist, würde ich jetzt behaupten. Ja, man sieht da öfters Schwarze, man sagt das, ich habe das extra recherchiert, also der politisch korrekte Wortlaut ist Weißer, Schwarzer, das darf man so sagen. Mhm. Ist das in Ordnung?
Ja,
das kann schon, oder? Aber in Holland, dass da auch Rassismus vorliegt, hätte ich mir jetzt so nicht erwartet. Und das ist das überall, ist,
ja. Darum liebe ich Wien, weil ich bin in Holland geboren und mit meinem vierten Lebensjahr bin ich nach Curaçao, ist meine Mutter zurückgegangen in ihre Geburtsinsel, Curaçao in der Karibik. Und da habe ich Holländisch gesprochen, und, aber ich habe eine dunkle Haut, so das bedeutet, die haben mich den schwarzen Holländer genannt. Die Einheimischen dort, meine Freundin, um so zu sagen, die haben mich den schwarzen Holländer genannt. So, da habe ich gedacht, okay, ich bin nicht von hier, okay, das verstehe ich, okay, und habe auf Curaçao dann die Sprache gelernt. Okay, ich habe mehr als 10 Jahre habe ich dort gewohnt, von 4 bis 18 Jahre, also meine ganze Jugend, und ich war natürlich, ich habe dann Papiamento gesprochen, das ist eine Sprache von Curaçao, so wie jeder andere gesprochen. Okay, mit 18 zurück nach Holland zum Studieren und Schule fertig zu machen, und da spreche ich dann, habe ich dann gesprochen mit einem so einem, eher so einem karibischen Flair. Also ich habe dann Holländisch ganz anders gesprochen. Hey, kannst du mir das geben? Und ja, wir singen mehr.
Ja.
Und auf der Insel Curaçao sagt man, gib mir das. Aber in Holland sagt man, kannst du mir das bitte geben? So, es ist ganz anders, der Satzaufbau ist ganz anders. Gib mir das.
Ich verstehe schon, ja.
Es ist fast wie, gib mir das, gib mir das. Und also so habe ich das verstanden.
Eine Aufforderung quasi.
Aufforderung, obwohl wir eigentlich singen auf Curaçao, das versteht man gar nicht. Gib mir das.
Ja.
Und die haben dann gesagt, das sagt mir nicht so,
was ist mit
kannst du mir das bitte geben? Und dann habe ich gedacht, oh je, was ist hier los? Und dann habe ich wirklich gemerkt, okay, ich bin auch nicht aus Holland. Ich bin auch nicht von hier. Ich bin hier geboren, aber ich bin ein Fremder. Ich bin ein Fremder auf Curaçao. Ich bin ein Fremder in Holland. Und dann habe ich mich so wohl gefühlt in Österreich, weil ich habe gewusst, ich bin ein Fremder.
Und ein eindeutig Fremder.
Ich bin das war dann deutlich fremd.
Und das war dann das Beste.
Und das war super, das war cool, das war, ey. Die Leute haben gesagt, du bist fremd. Oder die haben das gar nicht gesagt, ich habe gewusst, ich habe so gespürt, ich bin nicht von hier. Ich habe kein Wort Deutsch damals gesprochen. Ich habe nichts, überhaupt nichts verstanden, weil ich habe nur hier gearbeitet, wieder zurück nach Holland, wieder hier reingeflogen, wieder zurück nach Holland. Und habe ich langsam gedacht, okay, danach 3-4 Monate habe ich gedacht, okay, dann war ich länger in Österreich und dann habe ich meine Frau kennengelernt, sie war noch hier, in Brasilianerin, die auch, ja, sozusagen, ich habe sie hier getroffen und dann habe ich gedacht, okay, also ich bleibe hier, Schengen-Akkord, ich habe ein holländisches Passport. Ich bleibe hier.
Es ist super, ich bleibe, ich gehe nicht mehr.
Ich muss nicht mehr gehen. Ich habe die Liebe, mein Leben habe ich hier gefunden. Und, und ich bleibe hier und ich weiß, ich bin ein Fremder, aber ich werde alles tun, um niemand zu stören und nur zu geben, nicht zu nehmen, aber nur das, was ich habe, das möchte ich hier geben in Österreich.
Bist du in Wien noch nie also rassistischen Anfeindungen mit solchen konfrontiert worden? Noch nie in Wien?
Ja, natürlich, aber es stört mich gar nicht, weil ich habe gewusst, ich bin fremd.
Ja?
So, es stört mich gar nicht. So gehst du damit um,
das ist für dich. Aber ist doch auch traurig, weil warum, so, es muss ja nicht sein.
Nein, es muss nicht sein, aber darum probiere ich auch viele Projekte zu starten, um eigentlich das, wie Gott es einfach so geplant hat, einfach als jeder Mensch, schwarz, weiß, rot, gelb, grün und rosa, dass sie einfach eine Beziehung miteinander haben, auf Augenhöhe und dass Leute verstehen, was für Schönes da gibt, weil man eigentlich Leute respektiert und liebt.
Genau.
Und wenn man, ja, ich verstehe es ab und zu nicht, wenn Leute glauben, dass sie mehr sind wie ein anderer.
Ja, das ist Katastrophe.
Es ist, ich verstehe das nicht. Also, aber es ist so. Es
kommt leider.
Im Moment ist es so, sag mal so. Es ist die letzte 100 Jahre ist es so, natürlich die Sklaverei hat auch dafür gesorgt, dass es passiert. Die haben die dunkelhäutigen und die schwarzen Leute, haben sie alle Ehre und Würde haben sie weggenommen, ja, auf jegliche Art. Und das bedeutet, dass unter dunkelhäutigen und schwarzen auch, sag mal so, diese Diskrimination herrscht. So, das bedeutet, es gibt noch viel zu verbessern.
Hast du dich sehr damit auseinandergesetzt, mit der Geschichte der schwarzen Bevölkerung? Auch in deiner Heimat? Hast du dich damit auseinandergesetzt, grundsätzlich auch mit der Sklaverei und so weiter? Hat dich das interessiert? Interessiert man sich da vermehrt dafür? Will man die Geschichte genauer wissen oder ist das kein Thema? In der Kindheit, in der Jugend? Oder war es auch ein Thema mit deinen Töchtern? Habt ihr darüber anders gesprochen oder viel darüber gesprochen?
Ich habe meine Tochter nur Würde und Liebe mitgegeben, dass, wie sie auch sind, dass sie stolz sein müssen und das, was sie sind.
Ja.
Weil alles, was passiert ist, ob jetzt Sklaverei ist oder so, ist eine Habsucht von Leuten. Es ist ein Egoismus, egozentrisches Gefühl von ich muss und ich muss haben und ich kann nicht teilen. Und das ist einfach, so sieht das und so versteht das auch.
Mhm.
Dass es,
war in der Schule manchmal Diskriminierung zu spüren bei deinen Töchtern? Haben sie irgendwas erzählt oder kam das, sie haben das gar nicht so wahrgenommen, weil sie auch von dir und deiner Frau sehr gut erzogen wurden in die Richtung oder gute Werte vermittelt bekommen haben? Haben sie das gar nicht wahrgenommen oder gab es schon Tränen der Ausgrenzung und so weiter wegen?
Meine Töchter sind heller wie, die haben, sagen wir mal, viel hellere Hautfarbe wie ich.
Ja.
Aber die haben es einmal mitbekommen, weil jemand gesagt, dass sie schwarz sind.
Mhm.
Die sind schwarz. So, das war das erste Mal, dass sie dann auch, wow, wir sind schwarz.
Mhm. Ja.
Und
waren sie da enttäuscht oder waren sie da eher begeistert?
Die waren so verwundert, so von, okay, die haben jetzt uns in einen Kastel gesteckt. So
ja,
von,
furchtbar ist das.
Aber
ja,
die haben schon so viel Würde und so viel Liebe schon mitbekommen, dass sie das schon verstanden haben. Und die haben meine Geschichten schon öfter gehört.
Ja.
Ob ich jetzt gestoppt bin von der Polizei hier, oder wie ich reagiert habe, oder die haben schon gesehen.
Wirklich? Wurdest du von der Polizei gestoppt?
Schon öfter.
Einfach so?
Ja, einfach so.
Ja, aber das ist ja totale Diskriminierung.
Ja, aber weißt du, man gewöhnt sich daran.
Ja,
man
wirklich?
Gewöhnt sich wirklich daran. Und also, das ist, es ist schade, aber
ich finde das, muss ich sagen, ganz toll, wie du das jetzt so erzählst, so beiläufig, aber in Wahrheit ist das ja wirklich, also ich finde das total schlimm, wenn du, also, dass dir das widerfährt, dass du einfach aufgehalten wirst, nur weil du einfach schwarz bist.
Ja, aber es ist, sag mal so, es ist die Gesellschaft, die können auch nichts dafür, es ist einfach so, wenn du dunkelhäutig siehst, dann denkst du, oh je,
ja, ja.
Was sieht man in den Nachrichten, Schwarzen, die eine Pistole haben und schießen.
Aber entschuldige, man sieht doch in den Nachrichten, wie ein Polizist einen Schwarzen vor laufenden Kameras ermordet. Also man sieht ja das anders auch. Also das stimmt ja nicht, dass man nur die Gewalt bei Schwarzen sieht. Das ist ja Wahnsinn.
Dass das wird projiziert eigentlich.
Na.
Aber es gibt genug schwarze, dunkelhäutige Architekten, Ärzten.
Eben.
Und vor allem in Österreich auch. Aber man muss dafür sorgen, dass sie nach oben kommen, dass man sie sieht und dass sie etwas tun in der Gesellschaft. Es gibt nicht nur die Arabella Kiesbauer, es gibt nicht nur die David Alaba.
Oder
es
den Alamand de Belfort.
Oder nee, es gibt nicht nur, aber es gibt mehr.
Ja, ich finde das, ich verstehe nicht, wirklich nicht, dass nach wie vor der Rassismus so ein Thema ist. Ja? Ich verstehe es nicht, dass es den noch gibt. Das ist
nicht,
in der heutigen Zeit, ja, ich weiß nicht, ja, es ist wirklich grundsätzlich in unserer Gesellschaft, wir sind eigentlich relativ open-minded, alle, würde man behaupten, aber im letzten Eckchen zu Hause dann nicht mehr, weil dann schimpft man über alle und jene und dann ist auch die Homosexualität doch schlecht und so weiter. Das wird zwar nach außen hin irgendwie schön geredet, aber innen drinnen ist die Geschichte dann wohl doch manchmal eine andere. Also das ist sehr traurig. Und Diskriminierung findet ja nicht nur statt bei Hautfarbe oder auch bei Berufen, teilweise Geschlecht, aber auch jetzt ein ganz wichtiges Thema natürlich Übergewicht. Menschen mit Übergewicht werden auch diskriminiert, teilweise im Beruf oder auch im Privaten natürlich. Ich finde das sehr schön, du hast da vor einiger Zeit ein sehr wichtiges Projekt ins Leben gerufen, das es jetzt so in der Form im Moment, glaube ich, jetzt nicht gibt.
Nicht mehr, ja.
Big Smile hast du es genannt und ich durfte da eine kurze Zeit auch ein Teil davon sein, wo du jungen, übergewichtigen Kindern helfen wolltest, einen sehr einfachen, schönen Weg da zu gehen. Mhm. Raus vielleicht aus dem Übergewicht oder rein in mehr Selbstvertrauen, oder?
Ja.
Wie bist du auf die Idee gekommen?
Es hat damals geheißen, gemeinsam gegen Übergewicht. So gemeinsam gegen Übergewicht. Projekte so entstehen so in mein Herz und in meinem Kopf, wenn ich Situationen sehe. Wenn ich sehe, dass jemand diskriminiert wird oder eine übergewichtige Person oder Kind, die sich eigentlich, die traurig ist und keinen Weg daraus
findet.
Ja. Und meistens ist es so, es gibt eine Ursache. Es gibt eine Ursache, warum sie übergewichtig sind. Vielleicht neglected, wie sagen wir das auf Deutsch? Neglected, heißt es jetzt, wenn jemand...
Ich weiß nicht genau, was du jetzt meinst. Es kann einfach verschiedene Ursachen haben. Das kann
verschiedene Ursachen.
In der Familie sein, genau, dass man Stress hat.
Ignoriert, Leute, Kinder werden ignoriert.
Genau, oder dass man vereinsamt ist.
Benachteilt, vereinsamt genau. Oder Entscheidung oder etwas. Und ich verwende es meistens auch, um zu sagen, als ein Schutzmittel. Ich esse und ich schütze mich selber. Oder es kann alles und noch was sein. So, es gibt eine Ursache. Vielen gehen nicht zu der Ursache zurück. Mhm. Aber ich glaube, Übergewicht, wenn man nicht davor wählt, gibt es einen Weg zurück. Mhm. Gibt es einen Weg zu einem fitteren Körper. Und natürlich, jemand zu diskriminieren, weil sie übergewichtig sind oder magersüchtig sind, es ist blöd. Meistens wurde gesagt, okay, sind faul oder da sind. Nein, überhaupt nicht.
Ja, man hat gleich Vorurteile. Oder man ist Vorurteilen ausgesetzt.
Vorurteil.
Ja, genau.
Sofort.
Der ist faul oder der soll weniger essen. Warum isst er so viel?
Genau. Also
es gibt immer diese klassischen, banalen Aussagen. Ja,
genau. So, was wir probiert haben mit diesem Projekt, einfach auch diesen Wertgefühl und Liebegefühl einfach zu vermitteln. Mhm. Es ist egal, wie du ausschaut. Es ist egal, wie du bist. Die Gesellschaft liebt dich auch. Es gibt genug Leute in der Gesellschaft, in dieser Welt, hier auf Erde, in dieser Stadt, die dich lieben. Mhm. Und das war für uns wichtig. Und darum habe ich sie mitgenommen, 5 Tage lang einfach auf eine Reise mit Sport, Aquafitness, ein Schwimmbad, Fahrradfahren am Donauinseln, Ernährungsberater. Du warst dabei natürlich. Und also einfach so lernen und zeigen, einfach wie man essen kann, was man essen kann, wie gesund Essen ist und wie lecker Essen auch sein kann und was für Maßen man haben kann für Essen. Und einfach ziemlich vieles mit ihnen gemacht. Wir sind so, ja.
Wenn ich jetzt so ein 12-jähriger, sehr stark übergewichtiger junger Bursche bin, der vielleicht deswegen Übergewicht hat, weil die Vaterrolle in seiner Familie verloren gegangen ist oder andere familiäre Gründe eine Rolle spielen. Und dann komme ich in so ein Projekt und dann ist so ein Alamand de Belfort, der voller Liebe mir da entgegentritt und auch sagt, du bist hier, willkommen, wir nehmen dich auf, du wirst hier geliebt. Glaubst du nicht, dass das dann auch für solche 12-jährigen Burschen schwer ist, wieder Abschied zu nehmen, die nicht, dass sie sich jetzt verlieben, aber du weißt, was ich meine, sondern die sehen dann natürlich etwas, was sie nicht haben, was ihnen aber dann wieder genommen wird.
Ja.
Das heißt, es ist schon auch einerseits wunderschön, was du da angepackt hast, aber andererseits ist es auch ein bisschen ein Risiko, den Kindern auch etwas zu schenken und zu vermitteln und auch vielleicht sogar die Hand zu reichen in eine neue Welt, die dann auf einmal wieder weggerissen wird.
Ja. Was ich so lerne, ist, das alles mitzunehmen, das alles, was ich erfahren habe in die 5 Tage, nicht zu vergessen, in ein Herz mitzutragen. Nimm das mit als einen Schatz und halt dran fest. Und das ist wichtig, dass man die Kids nicht nur abhängig macht, weil das will ich nie.
Nein.
Und das machen Leute auch.
Das machst du auch nicht bewusst, glaube ich, aber ich glaube schon, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass manche jungen Kinder, die da in diesem Camp waren, nicht abhängig geworden sind, aber schon sich sehr verbunden mit dir gefühlt haben oder auch mit deiner Gruppe, weil es einfach so ein Aufnehmen ist, so ein warmes. Das ist schon
etwas, was es ist ein warmes Aufnehmen, genau wie du sagst, aber die Message, die wir auch geben, ist, nimm das mit.
Ja.
Und wir möchten dich, wann wir dich in einem Jahr sehen oder 2 Jahre sehen, möchten wir eine Änderung sehen. So, das bedeutet auch, natürlich auch eine Aufforderung von, hey, halte fest an das, was du gelernt hast. Wir werden uns sicher nochmal sehen. Das bedeutet nicht, dass du uns verlieren wirst. Überhaupt nicht. Wir werden uns wiedersehen. Und sorg dafür, dass du die Kraft hast, die Mühe hast, dich zu ändern und die Welt. So nicht nur, dass sie sich ändern, aber nimm das mit und ändere auch wieder die nächsten Person.
Und gab es Kinder, die wieder gekommen sind, das Jahr drauf? War das schon so, dass sie sich gefreut haben und wiedergekommen sind? Und es gab auch eine Erfolgsquote, eine schöne.
Ja, natürlich. Die Kinder sind auch gekommen und manche, ich muss dazu sagen, manche Kinder sind auch übergewichtig geblieben, aber das sieht man auch, dass das Problem oder die Ursache viel tiefer liegt als nur 5 Tage.
Na, 5 Tage reichen nicht. Das ist zwar nett und wichtig, aber es ist.
Weil man die Ursache nicht aus dem Leben holt und entfernt, dann ist der Einfluss von dieser Ursache noch viel größer als diese 5 Tage Impact, die wir überhaupt hätten geben können mit dem Big Smile oder mit dem gemeinsamen Gegenübergewicht-Projekt.
Aber das, was du trotzdem bei den Kindern initiiert hast, das ist etwas, auf was sie später, wenn sie erwachsen sind, auf jeden Fall zurückgreifen. Ja. Das heißt, selbst nur 5 Tage sind extrem wertvoll. Ja. Das ist etwas, was man auf jeden Fall sagen kann, und das weiß man auch, dass Kinder vielleicht in einer Situation leben, in der sie das jetzt nicht umsetzen können, was du ihnen vermittelt hast, aber auf das sie später, wenn sie dann können, auf das zurückgreifen. Und darum ist es auch so wichtig, dass man mit Kindern solche Projekte macht und dass man so arbeitet, weil sie eben die Möglichkeit dann haben, daraus zu schöpfen. Ja. Und auf jeden Fall hast du schöne Projekte, die sehr wichtig sind auch für die Gesellschaft, und ich hoffe, du bleibst da dabei und machst auch Tanzworkshops und so weiter. Tanzen ist ja unglaublich wichtig für die Stimmung, für das Gefühl, für, also wenn man einmal nicht gut aufgelegt ist und man tanzt eine Runde, glaube ich, dann ist man schnell wieder gut drauf, oder? Hast du selbst die Erfahrung schon gemacht? Hebt Tanzen bei dir die Stimmung? Wenn du schlecht drauf bist, tanzt du dann oder bist du immer gut drauf?
Nein, 100%. Ich sorge dafür, dass ich meine Freude irgendwo finde. Mhm. Und Tanzen ist etwas Schönes. Ich tanze so viel, dass es einfach, Tanzen ist so wie das Aufladen von meiner Batterie. Mhm. So, darum tanze ich auch, und dann weiß ich bin viel besser vorbereitet oder auf Negativität von Leute, auf alles, was auf mich zukommt.
Ja.
Und Tanzen ist so etwas Universelles, so etwas Schönes, ist diese Bewegung von dem Körper, und ja, wie ich gesagt habe, es ladet meine Batterie, es stärkt deine Immunität, es stärkt dein Immunsystem, es stärkt, ich meine, deine Gesundheit ist da.
Man beginnt einfach automatisch zu lachen, finde ich, oder? Wenn man tanzt, das ist halt so.
Ja. Und wenn man traurig ist und man fängt an zu tanzen oder zu bewegen, dann
passiert was.
Dann passiert was. Und es ist ein Tool, es ist ein super Tool. Ich meine, auch wenn man in Depression ist, ich habe da auch viel gelesen, dass man das Erste, was man machen muss, ist bewegen. Mhm. Bleib mit dem Bett liegen oder so.
Das ist schlecht.
Steh auf. Mhm. Fang an, deinen ersten Kaffee zu holen oder deinen ersten Tee oder ein Glas Wasser zu holen, und während du das machst, beweg den Hand oder beweg den Körper und fang an. Mhm. Und es ist eine Energie, die sich da entwickelt, und es ist ein Anfang.
Ja,
Schritt für Schritt wird es zum Heilenden oder zum besseren Ich, zum gesunderen Ich zu werden.
Ja, na, das weiß man bei Menschen, die wirklich Depressionen haben, dass da Bewegung hilfreich ist, nur leider ist manchmal halt der Antrieb nicht da, um sich zu bewegen. Ja. Das ist so ein Teufelskreislauf. Was hast du denn für eine bevorzugte Musik beim Tanzen, wenn du so zu Hause privat herum tanzt? Was ist da deine Lieblingsmusik?
Es könnte sein von lateinamerikanischer Musik, das bedeutet, es könnte eine Bachata sein, Salsa, Merengue, Hip-Hop.
Eigentlich wärst du ja der perfekte Dancing-Star, oder? Dass man dich mal einladet für dieses Format. Da würdest du alle niedertanzen.
Nein, ich glaube, ich weiß, dass ich kein Talent vom Tanzen habe. Es ist auch etwas Schönes, glaube ich, zu sehen, wenn jemand gut tanzt. Mhm. Und in Amerika, ich meine, in Dancing Stars oder ich weiß nicht, wie das Programm genau heißt in Amerika, da hat man wirklich Stars, die auch wirklich tanzen können. Mhm. Und da sieht man, das Niveau ist ganz anders, ganz wie zum Beispiel in anderen Ländern.
Natürlich,
wo das Niveau ziemlich hoch ist und wo man sagt, wow, das genießt man, das spürt man. Es geht ja nicht um die Unterhaltung, es geht da um das, was man spürt, die Emotionen, die diese Tänzer einfach vermitteln und einfach so teleportieren können über den Kastel. Mhm. Und das kann man fast nicht verstehen, aber hier muss man das sehen können, dass jemand lächerlich mit einem linken Bein nicht so hoch springt und also dass man so eine Person urteilt. Es gibt so viel mehr, was wir vermitteln können über den Fernsehen, aber leider ist und vor allem in Österreich muss es immer so diese Unterhaltung sein.
Ja.
Und andere Länder, die schon viel weiter sind, was ein Broadcasting betrifft, was ein Fernsehen betrifft, was diesen Medien betrifft,
ja.
Da geht es um Emotionen. Mhm. Die Filme werden anders gemacht. Unterhaltung wird anders gemacht.
Da geht es nicht darum, andere vorzuführen, sondern eher wirklich vorzuzeigen im positiven Sinne, wirklich zu präsentieren. Ja.
Aber die kennen dieses Geheimnis, und dieses Geheimnis ist Emotionen.
Ja.
Emotionen werden transportiert. Mhm. Gefühle wird transportiert, wenn man so etwas sieht und jemand ästhetisch und sehr, wie soll man das, wie eine Gazelle über die Tanzfläche so bewegt oder schwebt, dann denkt man, wow.
Ja.
Und hier...
Aber wenn man zum Beispiel jemanden beobachtet, der jetzt zwei linke Füße hat beim Tanzen, ja, wenn es so um diese Klassik-Dance geht, dann würde ich mich dazu zählen, dass ich zwei linke habe. Ich tanze nur Freestyle, gut, würde ich selbst sagen. Aber wenn man es trotzdem gerne macht und man schaut trotzdem ein bisschen holprig aus und die Ausstrahlung aber da ist, dann macht diese Ausstrahlung so viel Wett und man schaut dann jemanden wahnsinnig gerne zu, eben auch bei diesen Fernsehformaten, die es gar nicht so gut können, weil man diese Freude spürt. Ich finde das so, dass man das beim Tanzen sehr gut vermitteln kann, wenn das jemand einfach gerne tut, auch wenn er es nicht gut macht, also wenn er nicht das Talent hat. Glaubst du, dass jeder tanzen lernen kann?
Ich glaube...
Es gibt schon Menschen, die kein Rhythmusgefühl haben.
Ich würde sagen, man sollte niemanden unterschätzen.
Ja.
Ich glaube, jeder hat in sich... die Möglichkeit, tanzen zu lernen und Rhythmus zu lernen. Und tanzen ist meistens, sage ich dazu, auf Rhythmus zu bewegen.
Ja.
Nicht immer.
Nicht immer.
Man kann auch modern tanzen, wo man einfach bewegt.
Ja.
Und
wie heißt dieser Tanz, wo man...
Du kannst auf Contemporary oder Modern Dance, muss man nicht auf den Rhythmus zu tanzen. Man kann sich auf andere... Akzente in der Musik kann man sich...
Machst du das auch? Contemporary? Tanzt du auch so?
Jein. Ich kann Contemporary tanzen. Ich tue es eher weniger. Früher habe ich ziemlich viel gemacht, aber jetzt...
Nicht.
Eher, eigentlich war mein mit dir eher so kommerzielle Tanz. Alles, was man braucht für... Ja.
Für Musikvideos zum Beispiel?
Musikvideos, so in die Richtung, Werbung, Commercials, Unterricht. Mhm.
Aber man findet ja Tanzvideos von dir auch auf YouTube, weil ich habe ein bisschen geschaut.
Ja, wirklich?
Ja, da habe ich schon von dem Kids Club, wo du für Kinder tanzt und so. Man kann da gut zuschauen, wie du da dein Tanzkönnen präsentierst. Ja. Aber gibt es auch irgendeinen Kanal, wo man dich auch abonnieren kann für Kinder oder so? Gibt es irgendetwas?
Leider nicht. Ich habe eigentlich sehr wenig habe ich im Internet hochgeladen.
Ja.
Ich habe mich nie so darum gekümmert. Mhm. Ich war immer am Arbeiten. So.
Ja.
Ich habe mir hier ein Commercial gemacht und da etwas choreografiert und es war nie online.
Ich habe keine Zeit dafür.
Ich habe keine Zeit dafür gehabt und es war auch nie so wichtig. Und jetzt eigentlich möchte ich viel mehr sehen im Internet und dass die Leute viel mehr von mir sehen können.
Jetzt wäre die Zeit dafür, gell? Jetzt wäre super. Ja. Aber das kannst du ja nachholen.
Aber da bin ich auch so kritisch und sage die alte Sachen an. Und dann denke ich auch von, es ist alt, es geht um jetzt.
Ja.
Es geht nicht um, was ich früher gemacht habe.
So aber du schaust jetzt so aus wie früher, du könntest trotzdem jetzt Aufnahmen machen und dann wird es aktuell sein.
Ja, das mache ich jetzt schon. Ich mache jetzt meine Aufnahmen und die gehen schon im Internet.
Ja, super.
Und das kommt gut an.
Genau.
Und das möchte ich auch. Ich möchte, dass Leute eine Freude haben, was sie sehen und es heilt oder dass jemand zum Lachen bringt oder
Und man kann dich auch als Personal Trainer, glaube ich, buchen, oder? Du bist ja auch ein Fitness Coach und da findet man auch alle möglichen Kontaktadressen im Internet über deinen Namen, kann man dich kontaktieren.
Ja, ich glaube,
falls jemand Interesse hat, mit dir zu trainieren, wäre das schon eine Möglichkeit. Bist du ein, wie soll ich sagen, sanfter Coach oder gibst du schon die Peitsche, muss man sich fürchten.
Ich bin sehr zielorientiert.
Ja.
Und ich möchte die Leute, die mich zahlen, um ein Ziel zu erreichen und wirklich zu ihrem Ziel bringen. Und das bedeutet so motivieren, dass sie den Ziel auch erreichen.
Ja.
Und nicht, dass wir 10 Jahre lang miteinander arbeiten.
Und dann
ich möchte sie wirklich zu ihrem Ziel bringen. Genauso wie sie das in Amerika machen.
Ja.
Jemand braucht ein Ziel, ich muss in...
Ja.
Also in einem Jahr muss ich so ausschauen für diesen Film, für diesen Movie oder so, okay,
dann gehen
wir dafür.
Ja, Bist du Personal Coach auch von Schauspielern? Hast du schon Schauspieler hingebracht zu irgendwelchen Rollen?
Ich habe, um so zu sagen, Schauspieler, Leute aus dem, also Kunst und,
Aus eher dem so, oberen Sektor.
Ja, yeah, habe ich eigentlich.
Also die oberen 10.000, da bist du zu Hause. Die zahlende Kundschaft. Gut, also alle, die jetzt mithören und viel Geld haben, da sitzt der passende Coach dazu. Was ist denn vielleicht noch zu guter Letzt, dann müssen wir ja schon langsam zu Ende kommen, obwohl ich sehr, sehr gerne mit dir plaudern würde noch weiterhin. Was ist denn so eine ganz effektive Übung, so eine Fitnessübung, die du so für to go mitgeben würdest noch?
To go. Ist wie ein Coffee to go.
Genau, eine Fitnessübung to go.
Ich liebe Squats. Squats ist sehr gut für den Core, für deinen, wie soll man es?
Den mittleren Bereich, den, Bauch, Rücken.
Genau. Und viele Leute, die laufen immer, wenn sie glauben, vergeht, muss ich abnehmen, dann sie ziehen, dann laufen sie zum Park und laufen wieder zurück. Aber das ist schön, aber wenn man einfach mit den Squats, dann hat man sofort die Oberschenkel, sofort den Gesicht.
Kann man sagen, das sind so wie Kniebeugen-Squats?
Das sind Kniebeugen, genau. Kniebeugen, Entschuldigung.
Nein, nein, das passt schon, ich will es nur aus Deutsch.
Meinst du einen englischen Term? Aber Kniebeugen, das zu tun. Wenn man läuft vielleicht einen Kilometer oder läuft vielleicht 30 Meter oder 40 Meter und mach mal 2 oder 3 Squats und dann laufst du weiter.
Und dann
machst
Idee.
Du wieder ein paar Squats. Und nicht nur laufen und dann zurückkommen, nein. Wechsel das ab mit Squats. Und dann, was ich immer mache, sind Bauchmuskelübungen.
Und welche ist deine Lieblingsbauchmuskelübung, die sehr effizient ist? Gibt es da viele oder ist es das klassische Crunchen? Oder
ich habe verschiedene. Ich probiere meistens einfach mit dem Gesäß am Boden. Rücken aufgehoben und den Knien auch abgewinkelt, mit den Fersen am Boden. Einfach die Arme durchgestreckt nach vorne und die Arme so schwingen, so auf und runter und den Bauchmuskel anspannen.
Ja.
Und dann so lang wie möglich, bis man einfach so ein leichtes, brennendes Gefühl
und dann noch
spürt.
Ein bisschen weitermachen.
Und dann noch ein bisschen weiter. Und das wäre genug. So diese Kombi, laufen oder einfach am Platz einfach Sprünge, so Hoppelsprüngen einfach zu machen, dann auf einem Bein, nächsten Bein, einem Bein und Squats, so Kniebeugen.
Das passt schon jetzt, ja.
Kniebeugen, schöne gerade Rücken behalten und dann abwechseln und dann 15 Minuten später zum Beispiel kurze 3-4 Minuten Bauchmuskelübungen.
Super, da kann man schon was mitnehmen jetzt, das hast du gut erklärt. Und Squats sind besonders gut für den Gluteus Maximus,
genau.
Für den Popo. Sehr gut. Na, das war jetzt wirklich spannend. Das war sehr hilfreich. Ich danke dir vielmals für das tolle Gespräch.
Gerne.
Wir werden jetzt noch zu Ende essen. Und vielleicht kannst du mir noch 2-3 Tanzschritte zeigen.
Ja, genau.
Schauen wir mal, was wir zusammenbringen. Danke fürs Kommen. Gell?
Gerne.